Liebe Gemeinde, jetzt in der Adventszeit findet man ja überall Engel. Ist das gut vom Ton? Okay. Klingt anders als sonst, deshalb frage ich. Danke. Also man findet überall Engel. Als Deko an den Fenstern, als Handschmeichler, im Portemonnaie, als Lichtfigur, im Vorgarten, auf Grußkarten. Ich finde das irgendwie schön. Und gleichzeitig kann ich mit der Faszination für Engel nie so richtig viel anfangen. Also ein Bote, den Gott schickt, der etwas von Gottes Glanz an sich hat, das ist schon was Besonderes. Aber ich freue mich doch eher über die Botschaft und über den Urheber der Botschaft. Ich meine, wenn mir unser wirklich sehr netter Postbote ein Weihnachtspäckchen meiner Eltern an die Tür bringt, dann bin ich ihm dankbar und ich freue mich, dass er so freundlich lächelt dabei. Aber vor allem freue ich mich über das Päckchen, das mir die Liebe meiner Eltern zeigt. Aber ich weiß schon, viele Menschen können sehr wohl sehr viel mit Engeln anfangen. Auch von nichtgläubigen Freunden kriegen unsere Kinder schon mal einen Motorradengel. Also eine kleine Blechfigur mit Flügeln auf einem Motorrad und der Aufschrift Schutzengel. Das drückt den Wunsch aus, dass unsere Kinder behütet durchs Leben gehen. Und ich finde das sehr lieb. Wenn ich so darüber nachdenke, sind fast alle Engelfiguren in unserem Haushalt liebe Geschenke gewesen. Und ich nutze sie auch gern, weil sie mich an Jesus erinnern und an die Person, die das geschenkt hat. Vermutlich mögen viele so gern Engel, weil sie ihnen ein gutes Gefühl geben, etwas von Geborgenheit, Licht, Hoffnung, Zuversicht. Und es fällt ihnen offenbar leichter, das von einem Engel anzunehmen, als von Gott selbst. Der kommt ihnen vielleicht zu fremd vor oder zu fern. Vielleicht, denke ich mir, hat sich Gott die Engel auch deshalb ausgedacht. Weil er weiß, dass viele ihnen dieses "Fürchte dich nicht" eher abnehmen als Gott selbst. In der Bibel gibt es diese Aussage ja manchmal, wer Gott wirklich ins Gesicht sehen würde, könnte seine geballte Herrlichkeit nicht ertragen und müsste sterben. Also vielleicht sind die Engel auch ein Ausdruck von Gottes freundlicher Rücksichtnahme auf uns. Wir haben gerade diese Begegnung gehört von Maria mit dem Engel Gabriel. Und da war ein Satz so gegen Ende, dass Maria, als Gabriel sie verlässt, das so als Lichtstrahl weggehen sieht. Wir stellen uns Engel so schön vor, so hell und so freundlich. Etwas strahlt von Gottes Herrlichkeit und Wärme aus. Wie es wohl ist, ein Engel zu sein? Lauschen wir doch mal Gabriel, was er wohl so denkt und erlebt. Anfangs finden wir ihn aber nicht bei Maria. Wir schauen erstmal im Tempel vorbei. Nach Lukas 1, ab Vers 5, steht er nämlich dort am Altar im Tempel. Was geht ihm wohl durch den Kopf? Vielleicht ungefähr so. Gleich kommt Zacharias rein. Sein Priesterdienst geht ja gleich los. Na, der wird Augen machen, wenn er mich sieht. Ich muss ein bisschen über mich selbst schmunzeln. Ich bin tatsächlich aufgeregt wie ein kleiner Junge, der gespannt zusieht, wie Oma endlich sein Geschenk auspackt. Aber es ist ja auch so großartig, was ich Zacharias von Gott sagen soll. Ich meine, so lange wünschen er und seine Frau sich schon ein Kind und jetzt wird's wahr. Und dann auch noch eins, mit dem Gott seinen Rettungsplan für die ganze Welt ins Rollen bringen will. Ach, da kommt Zacharias. Oh, der Schreck fährt ihm sichtlich in die Knochen. Gott hatte schon recht, als er mir einschärfte, dass ich immer zuerst "Fürchte dich nicht" sagen soll. Also okay, mein Text. "Fürchte dich nicht, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln. Ja, viele werden sich über seine Geburt freuen. Der Herr hat ihn zu Großem bestimmt. Er wird auf Wein und Bier verzichten. Schon im Mutterleib wird Gott ihn mit dem Heiligen Geist erfüllen. Viele aus dem Volk Israel wird er zurückbringen zum Herrn, ihrem Gott. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und in der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Die Herzen der Väter wird er zu ihren Kindern wenden. Ungehorsame wird er dazu bringen, vor Gott gerecht zu handeln und zu denken. So wird er ein Volk zum Herrn bringen, das für ihn bereit ist. Geschafft, ich habe das Großartige gesagt. Aber freut sich Zacharias denn gar nicht? Ich glaube, er hat gar nicht alles verstanden. Er fragt bloß, wie das gehen soll, weil doch Elisabeth unfruchtbar ist. Ach, ich mag den alten Mann, immer praktisch, immer mitten im Leben und ein kritischer Geist. Er braucht wohl etwas Starkes, das ihn überzeugt und Zeit, darüber nachzudenken. Ich muss ihm klar machen, welcher Macht er hier gegenübersteht. Ich bin doch nicht irgendein Hirngespinst, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Gott hat mich extra zu ihm gesandt. Eine Zeit des Stummseins wird Zacharias sicher helfen, das zu begreifen und zu glauben, dass Gott wirklich handelt, wirklich sein Volk zurechtbringt. Das sage ich ihm jetzt. Ja, ich sehe, es tut schon ein bisschen seine Wirkung. Auf Wiedersehen, Zacharias, lieber Freund, du Starker, du Gesegneter. Vielleicht können wir uns die Begegnung des Engels Gabriel mit Zacharias ungefähr so vorstellen und nachlesen in Lukas 1, Vers 5 bis 25. Lasst uns das einmal kurz Revue passieren. Durch den Engel macht Gott hier ein Angebot. Er wird den persönlichen, sehnlichen Wunsch der beiden alten Leute, Zacharias und Elisabeth, erfüllen. Schon das ist wundersam und zum Jubeln schön. Aber noch wundersamer und schöner, auf diese Weise arbeitet Gott auf Gerechtigkeit hin. Johannes wird in Israel viele zu einer erneuerten Beziehung zu Gott anregen. Ungehorsame werden zur Klugheit der Gerechten bekehrt, hieß es da. Das Gegenteil von Ungehorsam ist nicht einfach Gehorsam, sondern Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist ein biblischer Begriff für das Verbundensein mit dem liebenden Gott. Im Verbundensein, im Gehorsam zu Gott tun wir, was gut ist. Das ist klug. Denn damit verändert sich auch das Miteinander in unserer Gesellschaft. Väter werden ihr Herz für ihre Kinder neu entdecken, zum Beispiel. Und wir werden offen für das oder auch vorbereitet auf das, was Gott an Heilsamem mit uns vorhat. Das also ist Gottes Angebot. Und Zacharias hat Fragen. Vor allem die, wie soll ich das glauben können? Schon der Anfang des Plans wird ja wohl nicht aufgehen. Wir können rein biologisch keine Kinder bekommen. Es kann keinen Johannes geben. Aber Zacharias bekommt Hilfe, um dem Plan Gottes doch zustimmen zu können. In einer gewissen Strenge stellt ihm der Engel Gabriel vor Augen, Gott ist heilig, Gott ist mächtig. Und du, der du immer so ein frommer Mann warst, du, der du als Priester für andere mitgeglaubt hast, du glaubst es jetzt selbst nicht? Zacharias wird stumm. Es ist ein Zeichen für Gottes Macht und Verlässlichkeit. Die Stummheit wird enden, sobald eingetroffen ist, was er jetzt nicht glauben kann. Und sie gibt ihm Zeit, um alles zu bedenken und neu Vertrauen zu fassen. Am Ende wird Zacharias seinen Sohn Johannes in den Armen halten und ein berühmtes Lied singen. Darin wird er jubeln. Gott hält seine Zusagen. Er hat sein Volk besucht. Er sorgt wirklich für Gerechtigkeit, für Heil und Erkenntnis. Er rettet uns vor Feinden. Er schenkt uns Vergebung, Licht und Frieden. Auf Gottes Angebot hatte Zacharias Fragen und er bekam Hilfen, um dem zustimmen zu können. Und du? Gibt es etwas, das Gott dir anbietet? Welche Fragen hast du? Was brauchst du, um Gottes Idee zuzustimmen? Lasst uns singen. Gott wurde arm für uns. Ein halbes Jahr nach Zacharias schickt Gott den Engel Gabriel zu einem jungen Mädchen, Maria, wir haben es gerade gehört. Davon erzählt auch der Evangelist Lukas im ersten Kapitel in den Versen 26 bis 38. Lauschen wir auch hier Gabriels Gedanken. Auf diesen Auftrag habe ich mich schon so lange gefreut. Wie viele in Israel warten auf den Messias? Auf den König, der die römischen Besatzer aus dem Land wirft, auf Frieden, auf Gerechtigkeit. Wie viele warten darauf, dass Gott ihnen seine Gerechtigkeit ins Herz schreibt, wie es damals schon der Prophet Hesekiel voraussagte. Wie viele warten darauf, dass ihre inneren Wunden heilen. Und jetzt ist es soweit, ich darf den Retter ankündigen. Und gleich zeigen, dass Gott anders handelt, als sie vielleicht denken, so im Kleinen, so im Unscheinbaren. Ach, da ist Maria. Sie erschrickt auch, wie Zacharias. Aber das ist schon erstaunlich. Mehr noch wundert sie sich einfach über meine Begrüßung. Sei gegrüßt, du Begnadete. Na, das habe ich doch gut eingefädelt. Ich kann jetzt gleich erklären, was ich denn damit wohl meine, mit Begnadete. Fürchte dich nicht, Maria. Gott schenkt dir seine Gnade, seine liebevolle Zuwendung. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er ist zu Großem bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren Davids geben. Er wird für immer herrschen als König über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft soll niemals aufhören. Na, Maria, was sagst du wohl dazu?
Sie fragt auch. Ach je.
Aber sie zweifelt gar nicht daran, dass es geschehen wird. Sie will nur wissen, wie. Na, das kann ich dir sagen, Maria, und das weißt du eigentlich auch selber. Guck dir deine Cousine Elisabeth an. Sie ist schwanger, obwohl sie viel zu alt dafür wäre. Ich weiß es genau, ich habe das nämlich auch angekündigt und beobachtet. Bei Gott ist eben nichts unmöglich. Was für ein schönes Lächeln Maria hat, so schlicht, so in sich ruhend. Erstaunlich, wie einfach es für sie ist. Ich erinnere sie, dass für Gott alles möglich ist und schon nickt sie und sagt, okay. Wirklich bezaubernd. Ach, das war ein schöner Besuch. Auf Wiedersehen, Maria, du Kostbare, du Gesegnete. So können wir uns die Begegnung des Engels Gabriel mit Maria vielleicht vorstellen. Lasst uns auch dem kurz nachspüren. Durch den Engel macht Gott ein Angebot. Der Messias, der Gerechtigkeit bringen wird, soll nun kommen und Maria soll seine Mutter werden. Nicht nur Israel, die gesamte Welt soll gesunden durch ihn. Maria hat dazu Fragen, wie Zacharias auch. Vor allem die, wie wird das funktionieren? Wie es in der Lesung vorhin hieß, wir sind noch nicht bereit für ein Kind. Aber wie Zacharias bekommt auch Maria Hilfe, um dem Plan zustimmen zu können. Sie erinnert der Engel Gabriel schlicht und sanft und bestimmt an das, worauf sie sowieso schon vertraut. Bei Gott ist nichts unmöglich. Stimmt, sagt Maria da, gut, ich habe Gott lieb, ich stelle mich ihm zur Verfügung. Und später wird sie, wie auch Zacharias, ein berühmtes Lied singen. Darin wird sie jubeln. Gott sieht und er schätzt das Kleine. Er liebt und braucht das Geringe. Immer wieder befreit er von Tyrannen und von dem, was uns knechtet. Er sorgt für Gerechtigkeit. Er steht zu seinen Zusagen. Auf Gottes Angebot hatte Maria Fragen und sie bekam Hilfen, um dem zustimmen zu können. Und du? Gibt es etwas, das Gott dir anbietet? Welche Fragen hast du? Was brauchst du, um Gottes Idee zustimmen zu können? Lasst uns noch einmal singen.
Jesus ist
Einen anderen Engel habe ich euch noch mitgebracht. Was ist denn das für ein Engel? Flügel hat er ja, aber er leuchtet nicht und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, er trägt ganz schön komische Kleidung. Der Schlüssel liegt in dem, was wir vorhin bei Zacharias gehört haben. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen. Gemeint war hier ja Johannes, der später Johannes der Täufer genannt wurde. Das ist Johannes der Täufer. Ein Bote, die Übersetzung des Wortes Engel. Und es ist gar keine Seltenheit, dass die griechischen, russischen, bulgarischen, rumänischen Ikonenschreiber Johannes den Täufer als Engel darstellen. Meistens ehrlich gesagt nicht besonders ästhetisch ansprechend, jedenfalls für meinen Geschmack. Aber möglicherweise ist auch das Programm. Denn was wir von diesem haarigen Engel zu hören bekommen, wirkt erstmal nicht sehr nett und hübsch. Von seiner Kindheit bei Zacharias und Elisabeth erfahren wir nichts. Die Bibel berichtet erst wieder von ihm, als er erwachsen ist. Und da lebt er in der Wüste. Er trägt einen Mantel aus Kamelhaar und um seine Hüfte ein Ledergürtel. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und Honig von Wildbienen. Wirkt irgendwie zottelig. Noch zotteliger das, was er sagt. Wir können es in Lukas 3, ab Vers 3 nachlesen. Zuerst zieht er durch die Gegend und ruft den Menschen zu, lasst euch taufen und ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. Und dann wäscht er denen, die zu ihm zur Taufe kommen, erstmal den Kopf. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Redet euch nicht ein, Abraham ist unser Vater. Denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu Kindern Abrahams machen. Was sollen wir denn tun, rufen die Leute. Also wirklich, Johannes, wir kommen doch nun extra zu dir, wie du es wolltest. Und jetzt fährst du uns so an. Was willst du eigentlich von uns? Ich finde es bemerkenswert, dass diese gescholtenen Leute nicht einfach weggehen. Passt mir nicht, muss ich mir nicht anhören, tschüss. Sondern sie bleiben dran. Sie merken oder hoffen, dass Johannes etwas Wichtiges zu sagen hat. Vielleicht hören wir auch etwas für uns Wesentliches. Johannes ermahnt uns ja, redet euch nicht ein, Abraham ist unser Vater, denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu Kindern Abrahams machen. Also ruht euch nicht auf eurer Herkunft aus, ruht euch nicht auf eurer Tradition aus. Vielleicht wird er heute sagen, ruht euch nicht darauf aus, dass ihr ja schließlich hier im christlichen Abendland seid, sondern das muss mit Leben gefüllt sein. Gott will in Beziehung zu euch leben, zu euch allen und zu euch einzeln. Das ist seine Vorstellung von Gerechtigkeit. Denn die Verbindung zu Gott wirkt sich auf euer alltägliches Leben aus. Wie? Das fragen die Zollannehmer und die Soldaten und die anderen Leute. Und Johannes antwortet, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Wer etwas zu essen hat, soll auf die gleiche Weise handeln. Ihr Zolleinnehmer, verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Ihr Soldaten, misshandelt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Übersetzt also, wenn ihr Gottes Gerechtigkeit im Herzen habt, weil ihr persönlich mit ihm verbunden seid, dann teilt ihr mit anderen. Dann werdet ihr genügsam. Dann übt ihr an dem Platz, an dem ihr steht, menschenfreundlich zu sein. Es gibt keinen Platz, auch keinen Beruf, an dem das nicht möglich wäre. Auch im Finanzamt und in der Armee ist es möglich. Also soziale Gerechtigkeit folgt auf die Umkehr zu Gott. Abschließend lesen wir in Vers 18: Auf diese Weise ermahnte Johannes das Volk und verkündete ihm das Heil. Dieser durch und durch menschliche Engel, dieser haarige Engel Johannes, er schimpft nicht einfach nur. Auch er verkündet, Gott schafft Gerechtigkeit und das ist eine gute Botschaft. Es bedeutet heil werden. Auch durch Johannes macht Gott sein Angebot. Er will uns, ernsthaft uns, nicht nur traditionell, sondern uns persönlich, uns kostbare, geliebte Menschen. Und wir haben Fragen, was sollen wir denn tun? Wann wird es denn nun gerecht in dieser Welt? Wir sehen so wenig davon. Und Johannes gibt auch uns Zustimmungshilfen. Er ermahnt uns, damit wir nicht überheblich werden oder faul. Er erinnert uns, ihr könnt sehr wohl sehr vieles tun und ihr tut es auch schon. Ihr mögt es handfest? Na, dann sage ich es praktisch. Tut das, was euren Mitmenschen gut tut. Teilt mit ihnen, was ihr habt, an Geld, an Zeit, an Zuwendung, an Arbeitskraft, an Würde. Lasst euch zusprechen, wie wertvoll ihr seid. Dann werdet ihr zufriedener mit eurem Leben und müsst nicht ängstlich darauf schielen, dass andere womöglich mehr haben. Nutzt eure Machtpositionen, um anderen zu dienen. Gott will in euch wohnen. Und so, vom Kleinen her, von innen her, lässt er Gerechtigkeit wachsen. Er knallt sie euch nicht vor den Latz, sondern er liebt es, wenn sie wächst wie eine Pflanze, wie ein Kind in einer ärmlichen Krippe. Vielleicht singen wir auch dann innerlich jubelnd berühmte Lieder, wie Maria und Zacharias es taten. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. Gott ist nahe, sowohl räumlich, jetzt und hier, als auch von der Bewegung her. Es ist Advent, Gott kommt uns nah. Seine Gerechtigkeit wächst. Sie nimmt uns mit hin zu seinem Ziel einer durch und durch lichtvollen Welt. Jetzt in der Adventszeit findet man ja überall Engel. Im Portemonnaie, als Deko im Garten. Wir haben von ihnen gesungen. Engel bringen frohe Kunde und es ist wirklich eine frohe Kunde. Gott schafft Gerechtigkeit. Sie ist noch nicht vollständig. Wir sehen es überall. Aber er schafft es und er tut es seit Jahrtausenden. Mit dem weltverändernden Einschnitt der Menschengeschichte, der die Geburt Jesu ist. Er schafft Gerechtigkeit heute bis in die Ewigkeit hinein mit dir und mit mir. Seine Engel schickt er immer wieder, um uns das zu sagen. Mal machtvoll wie Gabriel bei Zacharias, mal sanft wie bei Maria, mal ermahnend wie Johannes beim Volk. Gott schafft Gerechtigkeit. Dieses Angebot steht und du? Welchen Aspekt dieses Angebots hörst du heute für dich? Welche Fragen hast du? Was brauchst du, um Gottes Idee zuzustimmen? Amen.